Liebe Gemeinde, heutige Predigttext erzählt uns von einem Thema, das Millionen und Milliarden Menschen immer wieder ins Kino zieht. Den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod. Die große Metastory heißt Gefangensein und diese Situation dagegen anzukämpfen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 22, die Verse 47 bis 53. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem hohen Priester unterstanden. Der hieb ihm das rechte Ohr ab, aber Jesus sagte: Hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich den Leuten, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und den Ratältesten. Er sagte: Mit Schwert und Knüppel seid ihr hierher angerückt? Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Unmittelbar davor berichtet Lukas von der Todesangst im Garten Gethsemane, in dem Jesus von den schlafenden Jüngern im Stich gelassen wird und Gott um Verschonung bittet. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. So steht ihm ein Engel zur Seite, um ihm dabei zu helfen, den Willen Gottes und die Aussicht des Kreuzes zu ertragen. In diesem Bericht von Lukas sehen wir die menschliche Seite von Jesus. Auch Jesus hat im Angesicht des Todes Angst. Und er hat sich verloren gefühlt. Das drohende Unbekannte lässt ihn zittern. Und er braucht den Beistand eines Engels. Jemand, der da ist. Wenn ich meine Augen über diesen Text schleifen lasse, bleibe ich an drei Worten hängen: dem Kuss, das Schwert und die Finsternis. Diese drei Worte zeichnen den Verlauf des Abends, der dort im Garten Gethsemane geschehen ist, gut nach. Deswegen möchte ich mich auf diese drei Worte in der Predigt konzentrieren und auf ihnen den Fokus legen. Meine Augen sehen einen Kuss. Judas steht an der Spitze der sich nähernden Truppe. Er bewegt sich auf Jesus zu. Er erkennt seine Aufgabe, er weiß, wie der Plan aussieht und er weiß, was geschehen soll. Noch ist es nicht vollbracht, aber gleich gibt es kein Zurück mehr. Der Mund ist zu einem Kussmund gespitzt. Die Geste, einer intimen Geste, soll verraten, wen sie mitnehmen sollen. Mit einem Kuss soll der Verrat besiegelt werden. Doch in dieser Geschichte kommt es nicht zum Kuss. Nicht zu diesem berühmten Kuss, der in jeder Weltgeschichte erzählt wird. Denn Jesus lässt ihn nicht an sich heran. Er lässt ihn gar nicht auf sich zukommen. Er hält ihn auf Abstand. Durch die Ansprache schafft Jesus eine Distanz zwischen ihm und den Verfolgern. Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Die Absicht hinter dem Kuss wird in diesem Augenblick für alle und für jeden offenbart. Judas hat sich für den Verrat entschieden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Obwohl er diesen Schritt so sehr bereuen wird, übertritt er diese Schwelle. Jesus lässt ihn physisch nicht an sich heran, aber im Inneren, wird der Schmerz trotzdem da gewesen sein. Enttäuscht, verraten zu werden von Menschen, die uns so nah sind, das erschreckt uns, erschüttert unsere Beziehung und unser Vertrauen. Wenn ich schon diesen Menschen nicht vertrauen kann, wem kann ich denn dann noch vertrauen? Wenn ich meinem Bruder nicht vertrauen kann, wie soll ich dann Menschen auf der Straße vertrauen? Dadurch kann sich ein chronisches Misstrauen zu uns breit machen. Jeder wird auf Distanz gehalten. Bloß kann an sich heranlassen, denn die könnten mich ja verletzen. Aus Angst vor Verletzung entsteht Einsamkeit, das Gefühl, sich verloren zu fühlen. Und damit bin ich wieder bei Jesus angekommen, der gerade noch im Garten Gethsemane alleine mit sich und der Todesangst gekämpft hat. Schon wieder ist der menschliche Jesus zu sehen, der von seinen Gefühlen übermannt wird. Aber in dieser Stunde des Verrates sehe ich keinen ausgelieferten Jesus, sondern ich sehe einen erhabenen Jesus, einen, der gerade steht. Jesus bleibt Herr der Lage. Er umstrahlt für alle anderen aus, dass dies hier geschehen muss. Das ist hier total in Ordnung gerade. Die Auslieferung ist nötig, denn nur so wird der Heilsplan Gottes vollendet. Aber diese Erkenntnis hinter dem Geschehen verstehen seine Jünger leider noch nicht. Erst mit dem Emmaus-Begegnung, mit der Erklärung, warum das geschehen sein soll, verstehen sie es. Es braucht noch eine Zeit, bis ihre Herzen und ihre Augen klar sehen. Meine Augen wandern an dem Text entlang und nun sehen sie das Schwert. Dieses Schwert ist dafür gemacht, um zu kämpfen, um zu beschützen, um Feinde aus dem Weg zu räumen. In die Ecke getrieben und ohne Fluchtmöglichkeiten wollen seine Jünger kämpfen. Sie wollen es nicht einfach über sich ergehen lassen. Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Sollen wir mit Gewalt unsere Ziele durchsetzen? Ohne auf die Antwort abzuwarten, schlägt der Erste los. Ein großer Hieb und das Ohr ist ab. Er schlägt auf das ein, was ihm Angst macht. Er will das loswerden, was ihm so bedrohlich erscheint. Da, wo die Worte nicht mehr ausreichen, da wird das Schwert herausgeholt. Die Reaktion zur Gewalt zu greifen, steckt auch in uns. Die Kriege der Welt zeigen uns, Eskalation liegt in der Luft. Und wenn ich mir die Nachrichten anhöre oder ansehe, dann merke ich, ja, da liegt auch Eskalation in der Luft. Weil der Nächste wieder zum Schwert greifen will. Und Jesus durchbricht diese Gewalt, dieses Knistern, dieses Angespanntsein. Er durchbricht diese Gewaltspirale. Hört auf damit. Hier spricht er in Vollmacht zu seinen Jüngern, denn die Waffen sollen schweigen. Niemand soll verletzt werden, denn er nimmt die Gewalt von sich auf sich herab. Also er nimmt die von allen anderen weg auf sich, damit sie nicht leiden müssen, sondern er leidet. Lukas beschreibt uns, wie Jesus die Gewalt überwindet. Er berührt das Ohr des Mannes und er heilt es. Er stellt ihm diesen Menschen wieder her. Er stellt diesen Menschen wieder her. Noch einmal geht Jesus von Jesus aus, göttliche Kraft heraus, die den Menschen heil werden lässt. Und das ist eigentlich das Besondere auch an dieser Geschichte des Schwertes. Da wird das Schwert weggelegt und die heilende Hand rausgeholt. Eine Geste ohne große Ankündigung. Er heilt den letzten Menschen vor seinem Tod am Kreuz. Mit der letzten Heilung wird schon die Auferstehung deutlich gemacht. Seine Herrschaft sieht anders aus als die unserer Machthaber. Die Gewalt wird nicht gewinnen, sondern am Ende werden Liebe, Heilung und Licht den Sieg erhalten. Und das ist was ziemlich Schönes. Wer Jesus Botschaft ernst nimmt, beantwortet Gewalt nicht mit Gewalt. Gewalt ist nämlich der Mittelpunkt der Finsternis, des ganz, ganz Dunklen. Und bei Jesus hat dieses Dunkle keinen Platz. Und trotzdem sehen meine Augen am Ende die Finsternis. dessen Stunde jetzt gekommen ist. Die Heilung des verletzten Ohres ist das letzte Aufblinken des Lichtes, das der Dunkelheit die Bühne überlässt. Es ist jetzt dunkel geworden. Die Macht der Finsternis hat ihren Auftritt, ihre Stunde ist gekommen, ihre Macht kommt zur vollen Entfaltung. Und ich frage mich, ob der Geheilte nach der Heilung auch im Herzen verändert wurde. Ist er immer noch so dunkel? Hat er nach der Heilung durch die Ruhe ausstrahlenden Jesus nicht gefragt, ob er an der richtigen Seite steht? Also stell mir vor, wenn ich geheilt werde, dann verändert etwas mit mir. Ich bin dem Arzt immer sehr, sehr dankbar. Wenn etwas in Ordnung gebracht wird, was eigentlich nicht in Ordnung gebracht werden kann so schnell. Ich weiß, manchmal habe ich mal hier oben so einen richtig großen Cut geholt. Ich bin total schusselig, wie ich bin, gegen so eine Zinke gelaufen von so einem Gabelstapler. Und das lief das Blut alles so runter. Und ich habe mich dann Druckverband drauf gemacht und bin dann zum Arzt gefahren, weil ich wusste, im Krankenhaus, da werden die mir nicht helfen. Das werden die nicht schaffen. Und ich war dann bei meinem Arzt und der guckt mich an, total entsetzt, sagt dem Motto, komm her, komm rein, setz dich hier vorne rein, was ist denn das? Und sagt er, ich klebe das. Und dann sagte er, guck mal hoch. Oh nee, das kann ich nicht kleben, das ist so tief und so breit, das muss genäht werden. Und ich so zu ihm, also Carsten, wir kennen uns schon länger, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre, dann schaffen wir das nicht mehr. Und sagt er, das stimmt, also eine Stunde sitzt du da bestimmt und dann brauchst du es auch nicht mehr nähen, dann ist es nämlich schon so offen. Weißt du was, wir nähen das eben schnell. Und ich so, okay. Und er guckt dann und denkt so, ich habe gar keinen Nadel und Faden. Und dann sagt er, gut, ich frage mal in der Nachbarklinik nach, die machen da noch, glaube ich, was mit Nadel und Faden, ich komme gleich wieder. Und dann kam er wieder und nähte mich ohne Betäubung einfach so zack, 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 zack. Und ich fand das total komisch, da zu liegen und alle Arzthelferinnen da zu sehen, die total bewundernd da guckten so, aha, so sieht das aus, sonst sehen wir das ja nicht. Und am Ende, als ich rausgegangen bin, war ich total erleichtert. Weil ich wusste, ich habe hier oben nachher nicht so eine große Narbe stehen und bin kein Harry Potter, sondern ich habe einen Arzt, der für mich da ist, wenn ich ihn brauche. Und ich glaube, dieser Mensch, der dort von Jesus geheilt wurde, dem muss es genauso ergangen sein. In Bildern und Filmen wird der Geheilte immer zurückgelassen. Er führt den Gefangenen nicht ab, sondern wundert sich über das Heil und Wunder, das an ihm geschehen ist. Und wir wissen nicht genau, was nach dem, was so geschehen ist, mit ihm passiert ist, welche Rolle er eingenommen hat in dieser Nacht. Aber die eine Rolle, die hätte er voll ausgeführt. Die des einfach nur Dastehenden. Und das hat er mit Bravour geschafft. Einfach nichts zu tun. Es einfach nur an sich geschehen zu lassen und nur zu schweigen. Und das ist das Schreckliche an der Finsternis. Darin liegt ihre Macht. Denn der Mensch, die Macht bringt den Menschen dazu, das Falsche zu tun, obwohl sie wissen, was die Wahrheit ist, was das Richtige ist. Sie bleiben einfach manchmal stehen und gucken einfach weg. Alle Vorwürfe und Behauptungen, die in dieser Nacht über Jesus ausgesprochen werden, sind Lügen. Das ist alles falsch. Und dieser Abend ist auch, alles an diesem Abend ist falsch. Judas geht los, holt sich Geld und verrät ihn. Die Anklage ist eine Lüge. Der Verrat baut auf einer Lüge auf. Und auch die nachnächtliche Verhaftung zeigt, dass hier total viel Unrecht geschieht. Denn es wird im Verborgenen gemacht. Alle wissen das und doch geschieht es. Die Macht der Finsternis nimmt die Menschen in seinen Dienst und verwirbt sie in ihre Netze, damit sie nicht mehr wegkommen. Die mächtigste Waffe der Finsternis ist die Angst. Die Angst nimmt die Möglichkeit, uns zu handeln. Sie macht uns träge, weil wir vielleicht nichts verlieren wollen. Sie macht uns ängstlich, weil wir alleine sind, obwohl wir nicht allein sein wollen. Und sie zeigt uns, dass wir etwas verlieren können. Und wer Angst hat, der kann sich nicht bewegen. Wenn ich in diesem Moment, wo ich hier geblutet hätte, Angst gehabt hätte und einfach nur stehen geblieben wäre, dann wäre ich verblutet. Angst zu haben macht einen kaputt. Aber die Angst loszulassen und zu wissen, dass es gut wird, macht einen frei. Ängste schaffen ein Netz um uns und welches uns festhalten will. Sie wollen uns gefangen halten. Nicht, dass wir wegkommen können. Bloß wie schaffen wir es, nicht von der Finsternis und ihren Ängsten überwältigt werden zu können? Jesus gibt uns im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums die Antwort auf diese Frage. Denn dort steht in Lukas 11, 34 bis 36 folgendes: Die Lampe des Körpers ist dein Auge. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Körper voller Licht. Ist es aber trübe, ist auch dein Körper voller Finsternis. Achte deshalb darauf, dass das Licht in dir nicht finster ist. Wenn du dein ganzes Körper voller Licht ist und nichts an ihm finster ist, dann wird alles voller Licht sein, als ob du eine Lampe, die dich hell erleuchten wird. Licht und Finsternis kämpfen um die Sichtweise unserer Augen und Herzen. Und man kann das erkennen, dass Menschen, die trauern, die Angst haben, die nicht unbeschwert durchs Leben gehen, das siehst du an ihren Augen. Die Augen sind ja das Fenster der Seele, die zeigen uns, die Nacht war nicht gut oder der Tag war echt bescheiden. Aber wenn du das siehst, dass jemand leuchtet, dann weißt du, da ist alles gut. Blicken wir auf die Angst, dann sehen wir überall Verrat und Waffen und den Hass. Blicken wir aber auf das Herz, blicken wir auf das, was unser Gutes zeigt, dann sehen wir, dass es dort einen Schlüssel herausgibt. Die Finsternis hat mit diesem ängstlichen Blick den Schlüssel über meine Gedanken genommen und meinen Verstand in den Händen und er glaubt in den Händen. Ich erlaube ihm dann, mein Netz, mein Herz immer weiter festzuziehen. Immer fester zu ziehen, bis ich dann ihm ganz gehöre. Sehen meine Augen aber auf Christus, dann sehe ich die Vergebung, das Heil und die Liebe. Und das ist der Unterschied. Auf der einen Seite sehen wir all das, was uns gefangen nehmen möchte, und auf der anderen Seite sehen wir das, was uns frei machen möchte. Und dieses Licht leuchtet sogar im dunkelsten Moment unserer Zeit. Bei Jesus Christus hat dieses Licht, diese Liebe, diese Vergebung, dieses Heil so doll geleuchtet, dass selbst in der Nacht, wo er verraten wurde, dieses Licht leuchtete, als er abgeholt wurde. Die Gedanken der Finsternis sollen sich bei dir nicht breit machen. Deshalb stellt sich Jesus der Finsternis entgegen, um das Licht Gottes in uns leuchten zu lassen. Dieses Licht leuchtet unaufhörlich, ob du daran denkst oder nicht. Du musst nur deine Augen öffnen und es dir zeigen lassen. Lass dir von Jesus zeigen, dass das Licht leuchtet. Und du wirst erfahren, dass die Schlingen des Netzes, die dein Herz gefangen nehmen wollen, verschwinden. Der Schatten verschwindet dann auf einmal, wenn das Licht da ist. Die Stunde der Finsternis ist vorbei. Jesus Christus hat sie mit seinem Tod und seiner Auferstehung beendet. Im Tod war die Finsternis da, aber in der Auferstehung leuchtet das Licht des ewigen Lebens. Hell strahlt der Morgenstern und geht nicht unter. Und damit gehe ich auch nicht unter. Ich bin in diesem Morgenstern aufgefangen. Ich darf mit ihm leuchten. Und das ist das Schöne an diesem Verrat, dass wir bei diesem Verrat nicht stehen bleiben, sondern dass wir auf Ostern zugehen. Amen.